Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Eine medizinische Rehabilitation kennen wohl die meisten von uns, und wenn es zum Beispiel nur die Physiotherapie ist. Weniger geläufig dürfte die Prähabilitation sein. Dahinter verbirgt sich die gezielte Vorbereitung auf eine Operation mit einer ganz speziellen Bewegungstherapie. Ziel ist es, den Eingriff gut zu überstehen und schnell wieder fit zu werden. Für die OP trainieren, das Nachspielfeature von Silvia Plahl.
Wieder kurzer Schritt, ne? Wieder nicht nach vorne schieben.
Ja.
Schön stabilisieren.
Und das ist das Problem.
Ja, genau.
Eine ältere Frau, 72 Jahre alt, geht in den Ausfallschritt und beugt beide Knie nach unten. Ihr Sporttherapeut ist zufrieden mit ihr.
Ja, aber das Bewegungsausmaß sieht schon besser aus, ne? Knie, das hintere geht schon weiter Richtung Boden. Also erstmal Häuschen. Kam jetzt an, aber Oberschenkel?
Jetzt.
Gut, na sehen wir.
Bei dieser Übung sind Balance und Kraft gefragt. Die 72-Jährige trainiert dafür seit über einer Woche. Motiviert und diszipliniert kommt sie täglich eine Stunde in die Physiotherapie der Berliner Charité. Obwohl sie nur noch sehr ungelenk gehen kann und in 2 Wochen operiert werden soll. Ihren Namen möchte die Patientin nicht nennen.
Darf ich denn erfahren, was für eine OP bei Ihnen ansteht?
Die Hüfte.
Oberkörper auch wieder aufrichten, die kippt mir in der Hüfte ziemlich ab. Also versuchen auch im Oberkörperbereich wieder schön aufzurichten. Und versuchen auch in der Hüfte entsprechend zu stabilisieren.
Die Hüftpatientin trainiert ihr Gleichgewicht, stärkt Arme und Beine, bringt ihre Wirbelsäule ins Lot und fordert ihren Körper unmittelbar vor dem chirurgischen Eingriff. Sie ist davon überzeugt, dass ihr das zugutekommt.
Ich halte es für eine vernünftige Idee, vor der OP seine Muskeln so gut wie möglich zu trainieren, um anschließend mehr Kraft zu haben. Viele kommen gar nicht auf die Idee und denken, oh je, muss operiert werden. Ich dachte, dass ich für die OP fitter bin und nach der OP mich leichter bewegen kann, schmerzfrei und was man sich so alles vorstellt. Reiner Eigennutz.
Eine 72-jährige Frau mit ernsthaften körperlichen Problemen bereitet sich aktiv auf ihre OP vor und auf die Zeit danach. Sie möchte Komplikationen vorbeugen und sich nach dem schweren Eingriff optimal und zügig erholen. Das Training, das sie dabei absolviert, nennt sich Prähabilitation. Sie soll die Patientin in einer langen, schwierigen Phase unterstützen. Die Prähabilitation umschreibt, dass Patientinnen und Patienten vor einer Operation oder einer medizinischen Behandlung gezielt ihre Fitness trainieren. Das kann ein Muskeltraining vor einem Hüftersatz sein, Fuß-, Bein-, Arm- und Rückenübungen, die auf ein neues Kniegelenk oder eine Schulter-OP vorbereiten. Rudern, Gehen und Laufen, Strecken und Beugen gehören dazu. Ein spezielles Greif- oder ein Gleichgewichtstraining können aber auch dazu beitragen, die Behandlung einer Krebserkrankung besser zu verkraften und sogar deren Nebenwirkungen reduzieren. Vor allem internationale Studien haben auf diesen Effekt erstmals aufmerksam gemacht, und noch ist die Prähabilitation eine junge Disziplin. 2007 etwa zeigten erste Fallberichte die Bedeutung einer Präha-Behandlung bei Krebs. 2017 fand der erste Weltkongress zur Prähabilitation in Montreal statt. Ein Jahr später gründete sich die International Prehabilitation Society, gefördert von einem Team aus den Niederlanden, Kanada und Großbritannien. Auch deutsche Kliniken, Tumorzentren oder orthopädische Praxen erproben inzwischen diese angestrebte Fitness vor einem Eingriff und beobachten gute Ergebnisse. Und es gibt immer mehr Querschnittsstudien, die viele positive Effekte der Prähabilitation belegen. Wie genau sie dabei wirkt, wird weiter untersucht. Im Mittelpunkt steht die Frage:
Wie kriege ich eigentlich den Patienten dahin, dass er physisch in einem Zustand ist, der es dann erlaubt, dass er diesen Eingriff, diese Behandlung am besten übersteht?
Wilhelm Bloch, Professor für Kreislaufforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er erklärt, jeder Eingriff und jede Behandlung verlangten vom Körper Höchstleistungen. Und er als Sportmediziner achte dabei vor allem auf die körperliche Leistungsfähigkeit eines Menschen. Ist die Sauerstoffaufnahme ausreichend? Wie gut pumpt das Herz? Wie stabil ist das Herz-Kreislauf-System? Wilhelm Bloch möchte eine Prähabilitation dafür nutzen, allem voran die Herz- und Lungenleistung von Patientinnen und Patienten in kurzer Zeit zu verbessern. Also Radfahren, Kniebeugen, Bankpressen, Rudern und Ausdauer und Kraft trainieren.
Davon profitiert das Herz.
Durch Training setzt man einen Belastungsreiz. Das Herz kriegt kurzzeitigen Sauerstoffmangel. Während der OP hat das Herz einen hohen Stress. Aber ich habe durch diese kleinen Stressreize habe ich das Herz vorbereitet.
Die Immunabwehr wird gestärkt.
Der Muskel ist auch ein Organ. Das steuert letztendlich auch das Immunsystem. Das heißt also, dieses Training der Muskulatur stabilisiert gleichzeitig dann auch das Immunsystem.
Ein Atemtraining kann eine Lungenentzündung verhindern.
Dass man sagt, okay, ich puste jetzt vollständig aus und dann aktiv komplett wieder reinzieht die Luft. Man muss spüren, dass man den Brustkorb verkleinert. Die Muskulatur kann ruhig auch dann zu spüren sein. Und beim Öffnen des Brustkorbs, beim Einatmen, dass man es auch spürt. Wenn man richtiges Atemmuskeltraining macht, kann es auch passieren, dass man danach ein bisschen Muskelkater kriegt.
Während einer Operation müssen viele beatmet werden und danach springen trainierte Zwerchfellmuskeln eher wieder richtig an. Frisch Operierte, die hingegen nicht genug ausatmen können, haben ein erhöhtes Risiko für eine Lungeninfektion. 4 Wochen Training können sich also in vielerlei Hinsicht lohnen.
Das ist die gute Botschaft dabei. Ein Körper hat Plastizität, also eine Anpassungsfähigkeit. Ob das jetzt die Muskulatur ist, die an Masse zunimmt, oder ob das Herz an Pumpleistung zunimmt oder ob es einfach auch die Zunahme von kleinen Gefäßen ist. Weil in 4 Wochen können Sie neue Gefäße bilden in der Muskulatur, im Herzen, die nachher die Versorgung optimieren, wenn Sie aufgrund der Operationssituation die komplette Versorgungsreserve des Körpers auch brauchen. Das kriegen Sie alles in den Wochen auch schon hin.
Das Ziel ist gesteckt. Jetzt geht es darum, mit der Prähabilitation die Patientinnen und Patienten so umfassend wie individuell zu unterstützen. Der Sportmediziner Wilhelm Bloch forscht weiter daran.
Wir schauen uns auch an, ob Zellen, die wir bei der Wundheilung brauchen, ob die verstärkt aktiviert werden, wenn wir das vorher trainieren. Davon gehen wir auch aus. Und so versuchen wir, die Mechanismen zu verstehen. Umso besser kann man auch das Training steuern. Wir müssen uns überlegen, was kann man mit dem Patienten machen vorher und wo sind Grenzen der Belastbarkeit und welche Belastung führt zum größten Effekt.
Eine Prähabilitation ist im besten Fall genau zugeschnitten auf eine Person und ihre Beschwerden und auf das, was die anstehende medizinische Behandlung noch zusätzlich erzeugt. Erwartbare weitere körperliche Herausforderungen. Das sollen durchdachte Bewegungsabläufe auffangen. Dosierte Trainingsreize aktivieren die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System und bereiten den Bewegungsapparat und das Immunsystem auf die OP-Belastung vor. Welche Übungen für welchen Menschen nützlich sein können, muss vorab festgestellt werden. Florian Liebhold leitet am Zentrum für Orthopädie und Sportmedizin, kurz ZFOS in München, sowohl die Physiotherapie als auch die medizinische Trainingstherapie und Funktionsdiagnostik.
Wir versuchen natürlich individuell den Zustand des Patienten oder der Patientin zu erfassen, individuell möglichst genau einzugrenzen, wo dann das Problem liegt. Und dann geht es wirklich oft bei gleicher Diagnose sehr stark auseinander. Es gibt Patienten, die haben eher das Schwellungsproblem, es gibt Patienten, die haben eher das Schmerzproblem und es gibt Patienten, die haben eher eine muskuläre Dysbalance und danach richtet sich auch die Behandlung aus.
Der Physiotherapeut geht zur Funktionsdiagnostik des ZFOS. Hier wird neben der üblichen händischen Untersuchung auch mit verschiedenen Messgeräten die körperliche Verfassung einer Person analysiert.
Fußgewölbe, Beinachse, Wirbelsäulen- und Schultergürtelstatik, eine Muskelkraftanalyse, die Muskelaktivität, die sensomotorische Leistungsfähigkeit und die Beweglichkeit.
Der Orthopäde und Kniespezialist Christian Wimmer.
Wir arbeiten mit der Prähabilitation ja auf einen Zeitpunkt hin, nämlich die OP. Meistens kommen die Patienten jetzt mit degenerativen Erkrankungen wie Hüftarthrosen oder Kniearthrosen über einen jahrelangen Einschränkungszustand mit verkürzten Muskeln und mit Folgeerscheinungen, mit Gangbildstörungen? Und wie kann man die im Hinblick auf die OP möglichst früh auflösen und einen besseren Zustand herstellen?
Gerade bei Patienten, die über längere Zeit, oft Monate oder Jahre, schmerzbedingte Schonhaltung oder Fehlbelastungen haben, ist natürlich der ganze Körper mit betroffen. Das heißt, wir versuchen, Bewegungseinschränkungen aufzulösen, dort, wo es sinnvoll ist. Wichtig bleibt bei allem aber immer, dass der Patient mit einem möglichst reizfreien Gelenk in die OP geht. Denn das ist die Voraussetzung, dass die OP gelingt und auch eine gute Nachbehandlung stattfinden kann.
Und man hofft, natürlich hofft man das, weil nicht jeder Mensch die gleichen Erfolge hat, hofft, zur OP einen besseren Zustand zu bekommen, dass danach auch schneller wieder mit der Rehabilitation begonnen werden kann.
Gut abgestimmte Übungen können die Heilungsprozesse des Körpers unterstützen.
Patientinnen und Patienten trainieren vernachlässigte Nachbarmuskeln, korrigieren ihre Beinachsen, bauen ihr Fußgewölbe auf. Sie stabilisieren ihre Tiefenmuskulatur. Vor einer Knie-, Hüft- oder Schulter-OP können sie Schultergürtel, Rumpf- und Beinmuskulatur stärken.
Sich sinnvoll bewegen, trotz akuter Bewegungseinschränkungen. Viele müssen von dieser noch ungewöhnlichen Kombination erst überzeugt werden. Doch sie funktioniert bereits bei immer mehr Erkrankten. Silke, 43 Jahre alt, möchte davon erzählen. Sie ist im letzten Jahr an Brustkrebs erkrankt. Mit der Diagnose erhielt sie die übliche ärztliche Empfehlung, auch als Krebspatientin stets aktiv zu bleiben.
Wenn mir jemand sagt, ja, mach doch ein bisschen Sport, dann denke ich, wie soll ich das denn machen? Geht ja auf gar keinen Fall. Ich kann nicht mal ohne Hilfe zur Toilette gehen. Wie soll ich denn da bitte Sport machen? Es geht aber tatsächlich.
So war es für Silke in der schwierigsten Phase. Sie bekam die erste Chemotherapie und sagt, das fühlte sich an, wie rückwärts krank zu werden.
Man kommt von gesund und jeden Tag baut man ein bisschen ab und es kommt immer was Neues dazu, was nicht mehr gut funktioniert, wo es einem nicht gut geht, was man nicht mehr kann.
Doch Silke fand einen Rettungsanker für sich, die onkologische Trainingstherapie am Zentrum für integrative Onkologie der Uniklinik Köln.
Manchmal musste ich mit dem Taxi hingefahren werden und dann bis zur Tür so gestützt begleitet werden. Und dann konnte ich auch nicht alle Übungen so machen, wie es vielleicht ursprünglich mal vorgesehen war. Aber ich habe jeden Termin wahrgenommen, bin zweimal die Woche hier für eine Stunde hin und habe mich bewegt.
Hallo.
Hallo. Wie geht's dir heute?
Ja, warm. Wetter macht mir ein bisschen zu schaffen, aber im Großen.
Sportwissenschaftlerin Stefanie Siebert begrüßt die Patientin. Sie betreut sie während der laufenden Studie körperliche Aktivität und Ernährung während einer onkologischen Therapie.
Gibt es irgendwas, auf das wir heute aufpassen müssen?
Ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Arm. Mhm. Also die Bewegung ist noch ein bisschen eingeschränkt.
Ja.
Und das Lymphödem macht ein bisschen Schwierigkeiten. Mhm.
Silke geht auf den Crosstrainer und wärmt sich auf.
Wie immer sind deine 10 Minuten vorgeplant, ne? Und weil du gerade das Lymphödem angesprochen hast, macht es durchaus Sinn, dass du immer wieder eine öffnende und schließende Bewegung machst. Beziehungsweise ich gebe dir mal einen Ball.
Ja, super.
Das ist ein ganz klassisches Werkkastensystem, wo wir hier vor Ort versuchen, Patienten in der Akutphase, aber auch gerne prähabilitativ zu betreuen. Polyneuropathie, Fatigue, Harninkontinenz. Und wir versuchen quasi herauszufinden, was sind Nebenwirkungen, die da sind, was sind Nebenwirkungen, die wir vorhersagen können, weil wir vielleicht schon Erfahrungen gesammelt haben. Und dann versuchen wir, diesen Baukasten für den Patienten zu bauen.
Wir haben immer ein bisschen Ausdauer gemacht, immer ein bisschen Kräftigung. Und dann eben auch auf ganz gezielte Nebenwirkungen, Schwindel, Polyneuropathie oder Hand-Fuß-Syndrom, dann ganz spezielle Übungen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen was fürs Gegenskribbeln tun. Ich merke, dass das gerade ein bisschen schwierig ist. Ich habe wieder das Gefühl, ich laufe wie auf Eiern und kriege den Gang auch nicht so richtig hin.
Also auf die Rüttelplatte.
Du kommst ein bisschen in die Knie. Wir haben eine Vorfußbelastung, aber ohne, dass du hinten die Fersen abhebst. Mhm. Bauch und Rücken ist fest, genau, bei 18 Hertz mit 30 Sekunden. Dann darfst du loslegen.
Viele Krebspatientinnen und Patienten leiden während einer Chemo- oder Immuntherapie unter Sensibilitätsstörungen, die sie als Kribbeln erleben, als Taubheitsgefühl oder Schmerzen und die durch neurotoxische Wirkstoffe ausgelöst werden.
Dass man die Kraft in den Händen verliert, dass man Schraubgläser nicht mehr öffnen kann, eine Flasche nicht mehr festhalten kann. Ich musste während der Akuttherapie teilweise beide Hände nehmen, um ein Glas Wasser zu trinken.
Auch hier versucht die onkologische Trainingstherapie, möglichst früh gegenzusteuern, am besten noch vor der Krebsbehandlung, um die Nervengesundheit zu stärken.
Wo wir dann präventiv, auch wenn die Symptome noch gar nicht da sind, mit den Leuten anfangen zu trainieren, auf der Vibrationsplatte mit Gleichgewichtsübungen, sensomotorischen Übungen. Und dann über kurz oder lang sensibilisieren wir die Patienten so, dass sie uns selber sagen, wann die Symptome da sind. Aber das ist auch viel Theorie, die wir uns überlegen. Polyneuropathie ist ein relativ neues Thema. Es gibt nur 9 wissenschaftliche Studien dazu erst. Das heißt, wir lernen tatsächlich mit den Patienten mit.
Seit 2010 entwickelt Professor Frerk Baumann das Konzept der onkologischen Trainings- und Bewegungstherapie an der Kölner Uniklinik, das mittlerweile in Deutschland und auch international Schule macht. Er sagt, die Bewegung könne teilweise besser wirken als Medikamente, die üblicherweise eingesetzt werden, um die Nebenwirkungen einer Krebserkrankung zu bekämpfen oder auch die Nebenwirkungen der medizinischen Behandlung. Bewegung reduziert diese Nebenwirkungen oft oder verhindert sie sogar.
Dazu zählt beispielsweise das Fatigue-Syndrom. Das ist die Erschöpfung, die Müdigkeit der onkologischen Patienten. Und da können wir ganz eindeutig sagen, ja, das Medikament Bewegung ist hier deutlich besser, deutlich wirksamer, effektiver und das Beste ist sogar noch ganz ohne Nebenwirkungen.
Im Rahmen der onkologischen Trainingstherapie, kurz OTT, versuchen Frerk Baumann und sein Team dann zuerst zu klären, wie stark die Fatigue bereits ist. Nicht wenige Krebskranke wollen nur noch liegen bleiben. Die chronische Erschöpfung gilt inzwischen auch als mögliches Symptom einer Covid-19-Infektion, nicht selten als Langzeitfolge oder Post-Covid-Fatigue. Und auch sie sollte sehr gezielt aufgefangen werden. Die Erfahrung der onkologischen Trainingstherapie zeigt:
Wir können grob formulieren, je ausgeprägter der Schweregrad der Fatigue, desto geringere Intensitäten wählen wir. Kleines Beispiel, wir würden dann bei einer ausgeprägten Fatigue die Patienten in leichte Ausdauerformen bringen. Zum Beispiel leichte Spaziergänge, 5 Minuten und danach 30 Sekunden bis 60 Sekunden Pause. Wieder 5 Minuten, 30 bis 60 Sekunden Pause, sodass wir dann am Anfang erst einmal so auf 15, 20 Minuten kommen und das stetig steigern. Dann ganz wichtig bei der Fatigue, immer im Dialog, wie wirksam ist die Bewegungstherapie derzeit? Spüren Sie schon Veränderungen, weil bei der Fatigue geht das rasend schnell, wie sich die Wirksamkeit aufzeigt.
Ausdauer kann die Fatigue vermindern, aber auch ein Krafttraining. Welches Programm die besten Ergebnisse erzielt, will auch das Forschungsteam durch die onkologische Trainingstherapie noch herausfinden.
Wichtig, es ist einfacher, eine Fatigue-Problematik von vornherein zu verhindern, als eine vorhandene Fatigue wieder zu reduzieren. Wenn die Patienten erst einmal in diesem Loch stecken, aus einer Erschöpfung, aus einer möglichen Depression, die oft mit einer Fatigue einhergeht, eine Antriebsarmut, schon womöglich Symptomen von Bewegungsmangel, dann ist es echt schwierig, die Patientinnen und Patienten wieder aus diesem Loch herauszuziehen, dann schaffen sie es in der Regel nicht mehr alleine.
In der Onkologie sollte die Bewegungstherapie als Prähabilitation ab der Diagnose beginnen, damit die Krebspatientinnen und Patienten sich gut auf alles vorbereiten können, was da noch auf sie zukommt. So sieht es auch Silke.
Ja, genau. Und dass man eben auch nicht so sehr abbaut, dass man dann wirklich aus so einer Therapie rausgeht und überhaupt nichts mehr geht. Das hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können, dass das möglich ist. Aber viele der Dinge, die so mit Nebenwirkungen einhergehen, konnte ich dann schon im Keim ersticken und konnte schon direkt was machen.
Und durch das Training hat Silke tatsächlich weniger Medikamente gebraucht.
Weil es mir bei vielen Schmerzen geholfen hat, wo ich vielleicht sonst einfach nur ein Schmerzmittel genommen hätte und gedacht hätte, ja, das ist jetzt halt so. Stattdessen habe ich hier Übungen an die Hand bekommen, wo ich dagegen arbeiten konnte und wo ich gemerkt habe, es ist gar nicht notwendig, jetzt ein Schmerzmittel zu nehmen. Nachdem ich 10 Minuten auf dem Laufband war, war die Muskulatur doch wieder so im Gange, dass ich danach noch einen Spaziergang machen konnte. Ich wusste, okay, jetzt knete ich diesen Ball 10 Minuten und dann hört das Kribbeln auf.
Eine gute Prähabilitation aktiviert die Ressourcen und das Bewegungspotenzial kranker Menschen. Sie fordert sie, ohne sie zu überfordern. Das OTT-Konzept der Uniklinik Köln berücksichtigt daher immer das Alter und Geschlecht der Krebspatientinnen und Patienten, auf welche Art sie sich gern bewegen und welche Bewegungen in ihrem Lebenslauf eine Rolle spielen oder gespielt haben. Die Erkrankten bestimmen dann von Anfang an mit, welches Trainingsprogramm zu ihnen passt. Die Berliner Charité hat für eine möglichst maßgeschneiderte Präha groß angelegte Konferenzen ins Leben gerufen, an denen auch die Patientinnen und Patienten beteiligt sind. Die Professorin und Chefärztin Claudia Spieß, Anästhesistin und Intensivmedizinerin und der Physiotherapeut Jörn Kieselow koordinieren an Europas größter Universitätsklinik gerade eine deutschlandweite Studie für Menschen über 70 mit einem Gebrechlichkeitssyndrom. Auch sie haben einen chirurgischen Eingriff vor sich. Bei den meisten geht es um ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk.
Es ist das erste Mal, dass man in einem Team, in einem Shared-Decision-Prozess mit Beteiligung der Patienten, der Geriater, der Chirurgen, Anästhesisten, Psychologen, der Physiotherapeuten, der Ernährungsberater, dass man sagt, was sind die Einschränkungen, die evaluieren wir vorher. Und diese Einschränkungen, die werden dann trainiert. Und der Patient hat auch ein Ziel.
Das Ziel ist hier, die Gebrechlichkeit der über 70-Jährigen zu reduzieren. Welche Menschen als gebrechlich gelten, hat die amerikanische Geriaterin Linda Fried definiert.
Sie verlieren innerhalb eines Jahres knapp 5 Kilo an Gewicht. Sie fühlen sich extrem erschöpft. Ihre Kraft lässt nach. Sie können kaum noch greifen oder einen Glasdeckel aufdrehen. Sie bewegen sich ganz wenig und ihre Gehgeschwindigkeit lässt stark nach.
Und wir machen dann 2 Messungen. Wir messen die Handkraft mit einem Handdynamometer. Da weiß man, dass die Kraft in der Hand sehr repräsentativ ist für die gesamte Körperkraft. Und wir wollen wissen, ob jemand 4,57 Meter in mehr als 7 Sekunden oder bei größeren Menschen mehr als 6 Sekunden absolvieren kann.
Wer langsamer geht, wird in diesem Punkt als gebrechlich eingestuft, erklärt Jörn Kieselow, der auch Medizinwissenschaftler ist. Das Gehen gab der Charité-Studie ihren Namen, PrEP-GO.
Man prähabilitiert Patienten präoperativ und das GO steht auch für, dass Patienten wirklich gehen können hinterher. Und mit ihrem Gehen meine ich nicht nur das Gehen am Rollator, sondern das freie Gehen, wenn sie vorher einen Rollator haben, dass sie dann eben nicht bettlägerig werden. Also diese Verschlechterungen wollen wir verhindern.
Aus anderen Studien ist bekannt, dass eine Gebrechlichkeit in der Tat umkehrbar ist.
Wir wollen vor der Operation den Gebrechlichkeitszustand verbessern, damit während und direkt nach der Operation weniger Komplikationen auftreten, die mit einer Gesamtverschlechterung einhergeht oder einem verlängerten Krankenhausaufenthalt oder einer schlechteren Kapazität für den Rehabilitationsprozess.
Jörn Kieselow geht zum Trainingsraum, in dem gerade die 72-jährige Patientin aktiv ist.
Und schön mit gestreckten Armen von oben. Nee, gestreckte Arme.
Sie sitzt auf einem Flexiball und trainiert mit Gewichten ihre Arm- und Rückenmuskulatur, um nach der OP auch gut mit den Gehhilfen zurechtzukommen.
Und wenn es geht, auch ruhig noch weiter nach hinten durchführen.
Diese ganzen Übungen werden zum größten Teil in quasi natürlichen Bewegungsabläufen, also in funktionellen Ketten geübt, weil wir ja auch die Patienten alltagsfit machen wollen.
Noch knapp 2 Wochen bis zur OP. Die 72-jährige Hüftpatientin möchte bis dahin so fit wie möglich sein. Sie lässt sich herausfordern, strengt sich an und sie ist froh, dass sie an dieser Studie teilnehmen kann.
Die gesamten Fragen zur Psyche, zur Reaktionszeit und, die mache ich mit, weil sie in der Studie sind, aber das war nicht das Ausschlaggebende für mich. Das Wichtigste an diesem Programm für mich war das muskuläre Aufbautraining. Ich kann Ihnen was verraten. Es lenkt davon ein bisschen ab, über die Risiken nachzudenken.